NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. November 1915. Die Neugründung des Ku Klux Klans in Georgia.
Truthahn und Kürbiskuchen, Turkey und Pumpkin Pie. Dazu gibt es Bohnen und Süßkartoffeln, Maisbrot und Cranberries. Es ist, jeder Amerikaner erkennt das sofort, der vierte Donnerstag im Monat November und Thanksgiving Day. Alle Amerikaner feiern Thanksgiving, egal welche Religion, welche Hautfarbe sie haben. Das ist erstaunlich, denn das Fest geht zurück auf die weiße und protestantische Pioniergeneration und ihren Überlebenskampf in der Wildnis. Turkey Day. Die Geschäfte sind zu, die Flughäfen verstopft, die Verwandten reisen an. Man sitzt um den Tisch, man isst und man trinkt. Viel mehr passiert eigentlich gar nicht. Nur einmal, heute vor genau 100 Jahren, am Thanksgiving-Abend des Jahres 1915, ganz bewusst an diesem uramerikanischen Feiertag, da geschieht etwas, was die Nation verändern sollte. Während der Rest der USA seinen Truthahn tranchiert, sammelt sich am Stone Mountain, einem Felsmassiv im Bundesstaat Georgia in der Nähe der Stadt Atlanta, eine Gruppe von etwa 15 weißen und protestantischen Männern. Sie tragen weiße Roben, über den Kopf haben sie spitze Kapuzen gezogen.
Es war stockdunkel, wir hatten Fackeln. Am Fuß des Berges liegt eine kleine Quelle mit sprudelndem Wasser. Ich hielt an, schöpfte etwas davon in meinen alten Armeekanister und sprach ein paar Worte über Reinheit und über Ehre.
Anführer des gespenstischen Fackeltrupps ist der 35-jährige William Simmons, ein Veteran des Spanisch-Amerikanischen Krieges von 1898.
Simmons war ein etwas eigentümlicher Mensch. Der war ursprünglich methodistischer Pfarrer gewesen, der noch durch seine Gemeinden geritten war.
Der Münchner Historiker Michael Hochgeschwender.
Und er wollte immer seinen eigenen Verein haben. Wenn man so will, war er der geborene Vereinsmeier. Gleichzeitig war er sehr nationalistisch und sehr stark protestantisch ausgerichtet.
Der Verein, den Simmons an jenem Abend ins Leben ruft, zurückruft, genauer gesagt, ist der berüchtigte Ku Klux Klan. 1865, nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und der Befreiung der Sklaven, hatte ein erster Ku Klux Klan sein Unwesen getrieben. Woher der seltsame Name stammt?
Da gibt es unterschiedliche Versuche, ihn zu erklären. Der wahrscheinlichste ist, dass es von Kyklos kommt, von Kreis, Zirkel, und das Klan ein Verweis auf die Herkunft vieler Südstaatler ist. Die waren nämlich iroschottische Presbyterianer, die aus Ulster und aus Schottland zugezogen waren und hatten deswegen ein starkes gälisches Erbe und daher der Name Klan.
1867 zählte der Klan eine 500.000 Mitglieder, die ungehemmt Häuser in Brand steckten, Pferde vierteilten, schwarze Männer kastrierten, ihre schwangeren Frauen aufschlitzten. 1870 erkannte die Führungsebene, dass sie die blinde Wut ihrer Anhänger nicht mehr kontrollieren konnte. Sie ordnete an, die Organisation aufzulösen. Jetzt, 45 Jahre später, will Prediger Simmons sie wiederbeleben.
Als wir den Gipfel erklommen hatten, begannen wir aus Felsbrocken einen Altar zu errichten. Ich bedeckte ihn mit einer Flagge, stellte ein Holzkreuz darauf und legte eine Bibel daneben. Und dann, ganz plötzlich, nahm ich ein Streichholz und entzündete das Kreuz. Und so wurde um die Stunde der Mitternacht von tapferen Männern und im Feuerschein des Heiligen Kreuzes das Invisible Empire, das unsichtbare Reich, aus dem Schlaf eines halben Jahrhunderts geholt, um eine neue Mission zu erfüllen, zum Wohle der Menschheit.
Diese neue Mission ist auch die alte, aber nur zum Teil.
Die eigentlich rassistische Organisation war der ursprüngliche erste Ku Klux Klan. Der zweite Ku Klux Klan war ganz anders.
Er war sicherlich auch anti-black, anti-schwarz. Er ging ja vom Süden aus, wo die Vormachtstellung von Weißen zur Grundordnung der Gesellschaft gehörte.
Aber ganz wesentlich war er nationalistisch und fremdenfeindlich, ganz stark antikatholisch und auch antisemitisch, wobei das Antisemitische im Vergleich zum Antikatholischen eher den zweiten Rang einnahm. Also man hatte besondere Angst vor katholischen Einwanderern.
Iren, Polen oder Italienern, die nach 1880 in Massen ins Land geströmt waren.
Die man als nicht mit den USA und ihrer Lebensweise kompatibel ansah. Und dabei ging es auch ausdrücklich darum, die USA als individualistische protestantische Demokratie zu verteidigen gegen den absolutistischen monarchischen Anspruch des Papstes.
Ein Antikatholizismus, wie Michael Hochgeschwender von der Uni München erklärt, der eine lange Tradition besitzt in den Vereinigten Staaten.
Man vergisst immer, die USA sind als protestantisches Land gegründet worden.
Und mit Skepsis begegnen viele Amerikaner ihren katholischen Mitbürgern bis in die jüngste Geschichte. Um wählbar zu sein, musste noch 1960 ein katholischer Präsidentschaftskandidat Kennedy öffentlich beteuern, dass nicht Rom, sondern Washington seine Schaltzentrale sei. Zu den spektakulärsten Aktionen des zweiten Ku Klux Klan gehörte 1924 ein Überfall von Klansmännern auf Studenten der katholischen Universität Notre Dame im Bundesstaat Indiana. Damals, auf dem Höhepunkt seiner grausigen Macht, war das an Thanksgiving 1915 von Simmons gegründete unsichtbare Reich auf sehr sichtbare 4 Millionen Mitglieder angewachsen. Warum ein zweiter Klan und warum 1915?
Zum einen war es die Phase der Vorbereitung auf den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Das heißt, man war auch in einer Phase gesteigerten Nationalismus, gesteigerter Wachsamkeit gegenüber Ausländern, vor allem gegenüber Deutschen. Also es gab Ängste und diese Ängste nutzte der Klan dann unter anderem aus.
Zweitens schwappte gerade eine Klan-Nostalgiewelle durchs Land, ausgelöst durch einen der ersten ganz großen Hollywood-Stummfilme. Der Titel Birth of a Nation. Er spielt in der Zeit der sogenannten Reconstruction Era, nach dem Sieg der Nordstaaten über den konföderierten Süden, und vermittelte ein ausgesprochen schön gefärbtes Bild des ersten Ku Klux Klan.
Und viele haben dann gesagt, oh ja, das ist eine Organisation, der würde ich gerne beitreten.
Als der Film kurz nach Thanksgiving 1915 in Atlanta gezeigt wird, reiten Simmons und seine Leute in ihren weißen Roben vor dem Kino auf und ab, um Mitglieder zu werben. Der Clan findet rasend schnell Zulauf und mausert sich zu einem profitablen Wirtschaftsunternehmen.
Das war so ein Franchise-Modell. Man hat sich in den Clan eingekauft, man hat auch die Uniform gekauft. Dafür bekam man das Recht, sich Clansman zu nennen.
Die einzelnen Clansmen und bald auch Clanfrauen, sogar Kinder in weißen Roben, bildeten den örtlichen Clan.
Der örtliche Clan kaufte sich in den Regionalclan ein, der Regionalclan in den Einzelstaatenclan und der in den nationalen Clan. Das erinnert ein bisschen an McDonald's und andere Firmenmodelle in den USA oder auch an die amerikanischen Sportligen, die funktionieren ja ähnlich.
Darüber hinaus war der Clan streng hierarchisch organisiert.
An der Spitze stand der Imperial Wizard.
Ein kaiserlicher Hexenmeister, so könnte man es übersetzen.
Darunter waren dann die Grand Dragons. Zwei Stufen drunter waren die Exalted Cyclops. Und auch innerhalb der jeweiligen regionalen Clanstrukturen gab es dann noch einmal Funktionsträger. Es gab die Cluds, das waren die Clan-Kapläne, also da waren immer protestantische Pfarrer mit dabei.
Um den Aktionen der Clansmen ihren Segen zu geben. Washington D.C., Amerikas Hauptstadt in den 1920er Jahren. Ebenso Philadelphia, Indianapolis, Chicago. 40.000, 50.000, einmal sogar 500.000 Menschen marschieren in weißen Roben durch die Straßen. Bilder, die sich eingebrannt haben ins kollektive Gedächtnis der USA.
Was der Clan immer gemacht hat, war zu versuchen, den Raum zu besetzen. Darin erinnert er so ein bisschen an die SA in Deutschland oder die Fasci in Italien. Also man versuchte durch Demonstrationen, auch durch uniformierte Demonstrationen zu zeigen, hier sind wir und an uns kommt keiner vorbei.
Dass der Clan seinen größten Einfluss in den goldenen 20er Jahren gewinnt, ist erstaunlich.
Eigentlich passt es nicht in das, was wir uns vorstellen über eine fremdenfeindliche, gewalttätige Organisation,
findet Michael Hochgeschwender.
Denn die 1920er Jahre waren ja eine ökonomische Blütephase. Die USA hatten zwischen 1921 und 1928, 1929 einen beständigen Wirtschaftsaufschwung. Aber mit diesem Wirtschaftsaufschwung gingen einige Probleme einher, auf die der Clan sich dann stürzte.
Eines davon war die Ungleichverteilung der Einkommen und des Reichtums zwischen Stadt und Land. Und das Hauptaktionsfeld des zweiten Clan war im Wesentlichen der ländliche Mittelwesten.
Kansas, Nebraska, Ohio, Illinois, dann aber auch zum Teil die Westküste, Washington State, Oregon.
Wer hier dem Clan beitrat, war oft enttäuscht, war neidisch, weil er nichts abbekommen hatte vom großen Kuchen. Gleichzeitig fühlte man sich kulturell von der Stadt bedroht.
Man muss daran denken, die 1920er Jahre waren eine Hochphase der Moderne, der literarischen Moderne, im Theater, im Kino. Es gab durchaus aus heutiger Sicht schon fast pornografische Filme, die dort gezeigt worden sind. Es gab in Harlem eine regelrechte literarische Erweckungsbewegung von Schwarzen, die Harlem Renaissance. Also insofern tat sich in den Städten unheimlich viel.
Die Frauen emanzipierten sich. Die Geschlechter- und Sexualordnung wandelte sich.
Allein durch die Einführung des Ford-T-Modells hatten Jugendliche die Chance, jetzt unbeaufsichtigt von ihren Eltern etwa ins Grüne hinauszufahren. Und dort kam es dann durchaus auch zu Geschlechtsverkehr und zu Kindern, die gezeugt wurden.
Clan-Männer und Clan-Frauen, die Prostituierte und Alkoholiker verprügelten, sich Straßenschlachten lieferten mit italienischen und irischen Einwanderern und sich sonntags zu Kirchgang und Picknick trafen, sie hatten vor allem eins, Angst. Die Angst
darum, dass Amerika sein Gesicht verändern könnte. Was der Ku Klux Klan eigentlich wollte, war, das Amerika des 19. Jahrhunderts, zumindest so wie der Klan sich das vorstellte, verteidigen.
Amerika hat sich verändert, der Klan auch. Sein Niedergang begann mit einem Gerichtsprozess um D.C. Stevenson, dem Grand Dragon Indianers. Er hatte 1925 eine Frau vergewaltigt, die sich anschließend das Leben nahm.
Daraufhin zog der Gouverneur von Indiana seine schützende Hand von Stevenson zurück, der wiederum veröffentlichte, wie korrupt der Clan im Grunde war. Also das war ein Riesenskandal.
Weil die Mehrheit der einfachen Clan-Mitglieder konservative Familienväter waren, die Anstand und Sitte schützen wollten, traten viele aus.
Es gab dann 1928 nochmal ein Revival des Clans wegen des katholischen Präsidentschaftskandidaten Al Smith bei den Demokraten. Aber danach brach der Clan sehr, sehr schnell zusammen, weil auch in vielen Einzelstaaten es inzwischen Gesetze gegen die Maskierung gegeben hatte, weil dann aber auch mit der beginnenden Wirtschaftskrise die Menschen andere Probleme hatten.
In den 1960er Jahren, zur Zeit des Civil Rights Movement, lebte der Clan wieder auf, in einer extrem rassistischen Variante. Und heute?
Es gibt keinen einheitlichen Clan mehr, sondern es gibt relativ viele vergleichsweise kleine Clans, die nach 2008, nach der Obama-Wahl, nochmal an Mitgliedern zugelegt haben, die aber im Unterschied zu früher sich viel, viel stärker darum bemühen, sich international zu vernetzen.
Bis nach Deutschland, wie man weiß. Spätestens seit die Clan-Mitgliedschaft zweier baden-württembergischer Polizisten im Verlauf des NSU-Prozesses an die Öffentlichkeit drang. Geschätzte Clan-Mitglieder in den USA zwischen 4.000 und 8.000. Die Bedrohung durch Clans alleine, meint deshalb Michael Hochgeschwender, sei vergleichsweise gering.
Das Problem sind die rechtsradikalen Netzwerke, die existieren. Die Clan-Organisationen sind ja eingebunden in Netzwerke von ganz anderen Organisationen, wie etwa die White Aryan Brotherhood, die in Gefängnissen sehr stark verbreitet ist, oder die Christian Identity.
Deren Mitglieder unter anderem verantwortlich sind für Attentate auf Abtreibungsärzte.
Das sind Leute, die glauben, dass Schwarze keine Menschen sind und keine Seele haben. Weshalb sie zum Beispiel nicht gegen Abtreibung per se, sondern nur gegen die Abtreibung weißer Föten sind. Schwarze Föten könnten nach deren Auffassung abgetrieben werden, so viel sie wollen. Das ist gar kein Problem, weil die keine Seele haben. Also ich habe hier einen losen Bund von sehr, sehr radikalen und gewaltbereiten Organisationen.
Innerhalb derer die verschiedenen Clans eine gewisse Rolle spielen, aber nicht die zentrale.
Also insofern ist es tatsächlich so, dass diese Clanstrukturen heute in keiner Art und Weise an die Macht heranreichen, die der zweite Clan in den 1920er Jahren gehabt hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Neugründung des Ku Klux Klans in Georgia heute vor 100 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.